Heute im Podcast Multiunternehmer Kemal Üres, auch bekannt unter dem Namen der Gastroflüsterer. Kemal ist ein wahnsinnig inspirierender Unternehmer, der über 25 Jahre Gastroerfahrung besitzt und in seiner Karriere mehrere wirklich schlimme Rückschläge hinnehmen musste. Heute ist er präsenter denn je, unterhält und berät seine Community in sozialen Netzwerken und ist für mich eines der Gesichter, die wir in den kommenden Jahren noch viel öfter auf unseren Smartphones sehen werden. Seid gespannt auf seine Weisheiten, seine Story, viele gute Ratschläge und das ein oder andere Geheimnis. Also, let's go!
Dann war ich in diesem Krankenhaus und da waren viele Manager, die hatten alle so einen Schaden wie ich, so halt, Überarbeitung und Depression. Und dann bin ich halt immer in die Bäckerei gegangen, weil das war die einzige Gastro und ich habe geguckt, was die da machen. Dann habe ich gesagt, das gibt's gar nicht, das ist eine Bäckerei, das dauert viel zu lange und die Leute, die Businessleute, die essen hier alle Brötchen. Ich habe eine geile Idee, ich mache sowas wie Vapiano nur in schneller und günstiger. Und da ist die Idee Daily U geboren und deswegen auch der Name Daily U. Und dann bin ich nach Hamburg sofort, habe Vollgas gegeben, habe Befragungen verteilt, also engpasskonzentrierte Strategie, was braucht meine Zielgruppe? Und dann haben die eben ausgefüllt, dann wusste ich, die haben 7 Bedürfnisse und dann habe ich gesagt, okay, Daily U, 7 Bedürfnisse, ich gründe das Ding. Und dann habe ich das gemacht, dann bin ich zu meiner Frau, ich war schon verheiratet, habe gesagt, komm, ich hatte im Möbelgeschäft gearbeitet, du bist in, habe ich auch so eine heftige Story gemacht. Eigentlich kann ich das gar nicht erzählen, aber ich mache das hier, weil das ein ganz wichtiger Ansatz ist. Ich habe einen Laden gefunden, den wollten sie mir verkaufen. Und dann habe ich gesagt, den Laden brauche ich, da kann ich das Konzept testen, den Standort haben wir heute noch. Dann wollte der von mir 90.000 Euro. Und ich habe gesagt, ich habe keine 90.000 Euro, weil ich komme gerade aus der Klinik. La Paz war zwar gut am Laufen, aber das musste ich ja auch noch Schulden abzahlen. Ich hatte eine Eigentumswohnung gekauft, also finanziell sah das nicht gut aus. Und dann bin ich zur Bank, habe ich gesagt, ich brauche ein Darlehen. Ja, sie müssen 30-40% anzahlen, also Selbstkapital hatte ich nicht.
Willkommen bei Normal Gets You Nowhere. Mein Name ist Melvin Lamberti und ich treffe mich regelmäßig mit inspirierenden Menschen, die mir von ihren persönlichen Meilensteinen berichten und erzählen, was sie antreibt. Außerdem teile ich in diesem Podcast meine eigenen Gedanken zu diversen Themen, die mich und vielleicht auch dich beschäftigen. Das Gespräch soll dich inspirieren, dass auch du deinen individuellen Weg gehst. Also, viel Spaß mit dem Podcast. Normal Gets You Nowhere, Folge 23 und heute ist hier in Hamburg zu Gast Kemal Üres. Kemal, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
Kemal, du bist Inhaber mehrerer Restaurants, bist Unternehmer, bist Business Angel, Investor, Autor, Vater und 45 Jahre jung. Ist das richtig?
Das ist alles korrekt, ja.
Perfekt. Dein Motto oder dein Intro ist ja immer, hallo meine lieben Gastro-Kollegen.
Und das Klatschen dahinter.
Und das Klatschen. Ich würde sagen, das Motto heute ist, hallo meine lieben Zuhörenden.
Ja.
Kemal, du hast 25 Jahre Gastro-Erfahrung.
Ja.
Und 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, machst 4.500 Gerichte oder Lieferungen.
Speisen
pro Tag laut deiner Instagram-Bio. Das ist eine Menge und zudem machst du auch Seminare und Coachings. Lass uns mal direkt starten. Warum nennst du dich Gastroflüsterer?
Ja, also der Name ist tatsächlich erst Anfang des Jahres geboren und Gastronomen unter sich, die geben sich nie Tipps, weil sie immer Angst haben. Der könnte dann mehr Umsatz machen als ich mit meiner Idee. Und ich gebe aber dieses Wissen preis, weil ich halt möchte, dass die Community einfach in der Richtung von mir Support bekommt. Weil ich habe es wenig bekommen, als ich vor 26 Jahren gestartet bin und ich weiß, wie viele Fehler ich gemacht habe. Und deswegen flüstere ich Ihnen diese spannenden Dinge zu. Und weil es eben Flüstern ist, klatsche ich, damit Sie kurz aufwachen. Quatsch, das habe ich jetzt so, also das kam irgendwann mal bei uns so rein. Warum Flüsterer und Klatschen? Und dann habe ich gesagt, das passt eigentlich so.
Ja. Aber das ist ja auch irgendwie dieser Signature-Move am Anfang.
Ich hätte nie gedacht, dass die Leute, wenn die mich jetzt irgendwo sehen, dann klatschen sie und sagen, ja, ja, das ist immer das Klatschen. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, wie ich heiße, aber das Klatschen. Und es ist ganz zufällig im Video entstanden. Ich habe in einem Video, das waren die ersten, die viral gegangen sind, für ein Thema, was ein bisschen schnell war, wollte ich Tempo reinbringen, habe ich geklatscht. Und dann haben ganz viele sich beschwert, was soll das mit dem Klatschen, was hat der für Probleme? Und dann haben wir gesagt, hey, das triggert die. Und dann habe ich gemerkt, dass die Leute mit das Klatschen kopieren.
Nee.
Und dann haben wir gesagt, du, da ist was dran. Und dann haben die Leute gesagt, das feiere ich. Und viele haben gesagt, das feiere ich nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, manche mögen es, manche nicht. Und das ist schon mal nicht schlecht.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dieser Wiedererkennungswert, der ist auf jeden Fall da. Also das ist schon so ein Stück weit, dass man sagt, okay, komm, jetzt kommt das Klatschen, jetzt lass ich das mal auf mich zukommen. Und also den Move würde ich auf jeden Fall beibehalten.
Ja, den kriegen wir auch nicht mehr raus. Und Gastro-Kollegen kriegen wir auch nicht mehr raus. Und aber Menschen brauchen das auch. Gerade bei Social Media, wenn sie dich mit dir verbinden, dann wollen sie auch gewisse Dinge immer wieder haben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man anfängt mit dem Content. Man muss genau überlegen, welche Strategie, was bin ich, was passt zu mir. Und wenn man die gefunden hat nach so einer 2-3-monatigen Testphase, dann muss man da auch dranbleiben, nicht immer hin und her wechseln.
Ja. Aber du hattest ja auch mal, ich glaube, Gastro-Liebhaber oder sowas. In der Richtung ist das jetzt so, dass du tatsächlich sagst, ich gehe jetzt noch mehr auf Gastronomen, Leute, die in der Gastro arbeiten?
Das ist, du hast sehr gut aufgepasst. Wir haben lange in der Direktion darüber gesprochen, machen wir das? Also öffnen wir die Gruppe so ein bisschen weiter, weil momentan, oder es war ja nur Gastro-Kollegen, wir wollen aber viel mehr Menschen erreichen, weil ich will Menschen auch für die Gastronomie als Selbstständige, aber auch als Angestellte, als Mitarbeiter gewinnen. Dann haben wir gesagt, okay, wir geben auch Gastro-Tipps, zum Beispiel 5 Tipps, woran du ein gutes Restaurant erkennst. Und dann kannst du natürlich sagen, Gastro-Kollegen, dann sage ich auch Gastro-Liebhaber, aber es ist auch relevant für die Gastro-Kollegen.
Ja, ja.
Und da versuchen wir jetzt die Überschneidung hinzukriegen. A, weil wir noch mehr Reichweite haben wollen, weil wir mehr Menschen erreichen wollen mit dem Format, weil dahinter halt viel Arbeit steckt. Aber auch, glaube ich, weil es spannend ist, weil das halt jeden interessiert. So, wie kann ich im Restaurant den bestmöglichen Service bekommen? Was muss ich dafür tun?
Ja, ich finde das richtig gut. Also ich habe dieses Video, gestern habe ich mir noch ein Video angeschaut, wo du erklärst, wie ist das eigentlich, wenn Leute von deinem Tisch abhauen. Und du bist dann der Letzte. Also ich weiß nicht, wie oft sowas vorkommt.
Ja.
Ist natürlich sehr unangenehm, so eine Situation. Ja. Aber ich glaube, gerade so bei größeren Gruppen hat man das dann doch öfter mal, ne, dass irgendwie der Letzte dann der Blöde ist, der noch irgendwie 7 Alster bezahlen soll. Und das fand ich ganz interessant, weil ich hätte mal gedacht, man ist halt jetzt in dieser unangenehmen Situation und zahlt das einfach.
Machen die meisten auch.
Ja, so. Aber müsste man nicht.
Ne? Müsste man nicht, nein.
Also oder eben auch, ich sag mal, Knicke einfach, okay, wie verhältst du dich? Wie signalisierst du, dass du gewählt hast? Wie signalisierst du, dass du fertig bist? Ne? Das sind ja auch Sachen, die einen oder anderen haben es in einem Knicke-Kurs oder von zu Hause, wie auch immer, mitbekommen, viele aber ja auch nicht. Und da ist sowas natürlich dann sehr guter Content.
Ja, wir drehen ja 7 Reels die Woche, jeden Tag 1. Am Anfang, als wir gestartet sind, haben wir 3 am Tag veröffentlicht. Das ist dann richtig wie ein Fernsehsender. Das heißt Redaktion, Idee, Hook. Weil die Hook ist entscheidend, ob die Menschen weitergucken, dann wird es einer größeren Audience ausgestrahlt. Also musst du dir richtig Gedanken machen. Und wenn die Hook nicht sitzt, dann kannst du das geilste Content raushauen. Die Leute gucken es nicht und dann sagt Instagram oder TikTok, ist ja doch nicht so relevant und strahlt es nicht aus. Also deswegen muss man sich da Gedanken machen. Und da haben wir jetzt so ein Team von 2-3 Leuten und wir setzen uns dahin und machen uns wirklich Gedanken. Und für unser YouTube-Format sitzen wir dann auch 1-2 Stunden, weil da geht's halt um tieferes Wissen. Je nachdem, welcher Kanal, musst du halt den Content auch anpassen, damit du ja auch den Kern und die Ansprache eben, auf LinkedIn kannst du nicht viel klatschen. Und so gucken wir halt, wie stellen wir uns auf. Und der Prozess macht auch richtig Spaß, wenn man dann rauskriegt, okay, jetzt haben wir den Algorithmus, das passt. Und das sind meistens auch ganz viele Kleinigkeiten.
Ja. Ja, jetzt, falls sich Zuhörende fragen, wie viele Follower hat der denn? Du hast ja bei TikTok über 200.000 Follower.
Jetzt 210 seit gestern,
genau, oder 211, glaube ich sogar.
Ja.
Bei Instagram sind es auch fast 200.000. Ja. Also bist da wirklich total modern in den Social-Media-Kanälen vertreten. Machst ja auch viele Reels oder fast nur noch Reels aktuell.
Fast nur Reels,
ist ja auch letztendlich der Wachstumshebel auf Instagram.
Richtig.
Und
auf allen Kanälen jetzt fast, auch auf LinkedIn schon angekommen.
Und YouTube Shorts,
Shorts.
Bist du auch vertreten. Und dann sagtest du jetzt, du machst es mit einem Team, also das ist sozusagen die Personal Brand Kemal Üres.
Ja, Gastroflüsterer Kemal Üres und alles eben, was mit Gastro zu tun hat. Und da haben wir so ein weites Spektrum, wir könnten wahrscheinlich noch 3-mal lebenslang Kemal Üres drehen, also so viel Content.
Ja, du kannst ja, und dann machen wir noch ein Gin-Tasting oder
also Getränke.
Alles Mögliche.
Ne? Alles Mögliche und das sage ich halt auch immer wieder, wenn ich Menschen treffe, die sagen, hey, wie hast du auf TikTok irgendwie in 8 Monaten 210.000 Follower aufgebaut? Weil durch TikTok ist ja mein Content dann auf Insta auch abgegangen. Das ist übergeschwappt. Und vorher habe ich eben nicht so nischig mein Content gedreht. Das war eher Unternehmer-Business-Geschichten, die auch wertvoll sind, weil ich die halt auch im Doing und draußen auch gesammelt habe, 25 Jahre. Das war ein riesen Mehrwert, aber das hat nicht so gezündet, weil es da eben viele sind. Man muss nischig reingehen und in der Nische kannst du so tief gehen. Das ist unglaublich. Nur auf TikTok und Instagram nicht so tief, weil das wollen die Leute nicht. Und da muss, also geht's nur um Entertainment, sie abzuholen.
Genau.
Und dann auf dem YouTube-Kanal den tieferen Content genau. zu machen.
Ja. Also es ist sozusagen in den 15 Sekunden kein Gastro-Coaching, sondern es ist
Impulse,
Impulse geben, ja. kleine Messages,
Richtig.
Die unterhalten, die auch zum Nachdenken anreden.
Richtig.
Das, und du hattest ja zuletzt auch ein Video, wo du dann auch gesagt hattest, du willst, dass das Ganze viral geht, damit es möglichst viele Leute sehen. Da hast du dich über einen Gastro-Kollegen aufgeregt, der sozusagen, der gesagt hat, in Hamburg gibt es keinen vernünftigen Döner.
Ja.
Und normalerweise sind deine Videos ja super positiv.
Ja, da war ich ein bisschen...
Genau, was war sozusagen, ja, was hat dich dazu gebracht, da wirklich drauf zu reagieren in der Form?
Ja, weil ich einfach weiß, wie viel gerade Schmerz draußen ist, wie viel Ängste gerade jeder Mensch hat, der irgendwie eine Selbstständigkeit hat. Und gerade Gastro ist halt nochmal ein Stückchen heftiger. Und dann jetzt rauszugehen, auch als Gastronom und zu sagen, es gibt keinen guten Döner, das hat mich total geärgert, weil es ist nun mal so, dass viele, 30-40% ist meine Einschätzung, den Winter nicht überleben werden. Und stell dir jetzt mal vor, du gehst durch eine Straße, da sind 10 Läden und dann sind nur noch 5 da.
Ja.
Und das in jedem Straßenzug. Es war vorher schon eng, dann kam Corona dazu, für uns Gastro-Kollegen richtig schwierig. Nach Corona der Krieg, die Rohstoffpreise, die Warenbeschaffung, Mitarbeiter sind abgewandert ins Retail. Wir haben 30%, 40%. Viele können gar nicht mehr aufmachen, die volle Zeit. Und das sind nicht nur die Selbstständigen, das sind auch die Hotelketten. Und dann kommt jetzt noch so in der Form, in der Wucht die Energiekosten. Da ist keine Luft mehr drin. Und dann, statt als Kollege zu sagen, hey, ich supporte jetzt diese Menschen, als auf dem Titelblatt zu erscheinen, es ist ein Türke und macht den Döner schlecht und die kämpfen eh schon mit dem Produkt. Dann habe ich gesagt, das geht nicht, weil Gastroflüsterer ist wie Robin Hood, der schützt seine Kollegen.
Ja.
Und dafür setze ich mich ein, weil ich 26 Jahre den Weg gegangen bin und 3-mal richtige Abstürze hatte, wegen Überarbeitung, mit allem drum und dran. Ich weiß, wie Menschen sich im Bett abends fühlen, wenn sie merken, es wird wahrscheinlich nicht mehr weitergehen. Das sind Ängste, die wünsche ich keinem.
Ja, jetzt hast du es gerade gesagt, 26 Jahre Gastro, mehrere Rückschläge oder auch Tiefs und auch heftige Situationen, sage ich mal. Deswegen lass uns da mal starten. Das ist ja auch Teil des Podcasts, dass wir aufzeigen, wo ist jemand heute? Heute bist du erfolgreicher Unternehmer. Du bist oder du wirkst auf jeden Fall sehr glücklich und zufrieden, positive Ausstrahlung. Und da hast du ja im Vorgespräch oder auch in anderen Interviews schon gesagt, das war nicht immer so. Also du bist jetzt nicht erst seit gestern erfolgreich, aber dieses Glückliche, das ist eben noch gar nicht so lange so. Und deswegen lass uns einfach mal starten. Wie bist du überhaupt zur Gastro gekommen? Du hast Realschule gemacht, du kommst aus Süddeutschland, bist dann mit kaufmännischer Ausbildung nach Hamburg.
Richtig,
mit irgendwie ein paar hundert D-Mark und einem Koffer irgendwie so richtig diese so eine typische Story eigentlich, ne? wie sie im Buche steht. Und hast dann irgendwie versucht, in Hamburg Fuß zu fassen. Erzähl mal, wie war das? Du kommst in so eine Stadt mit 19 Jahren.
Ich habe zu meiner Mama gesagt, ich muss hier aus diesem Dorf weg. Das war in Süddeutschland. Wir hatten 12.000 Einwohner. Da waren mehr Kühe als Einwohner, glaube ich. War echt so klein. Und jeder kannte jeden. Ich habe gesagt, die lästern alle. Hier kannst du gar nichts erreichen, weil jeder gönnt dir. Ich will anonym leben. Und ich will Potenzial haben. Und die habe ich ja nicht. Dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ich gehe nach Hamburg. Dann hat sie gesagt, nein, mein einziger Sohn, meine Mama und ich waren ein Herz und eine Seele. Dann habe ich gesagt, Mama, du musst mich lassen. Und sagt sie, ja, wohin willst du? Du kennst, wir haben da keinen türkische Mama, ne?
Voll auf keine mich, Verwandten.
Nichts da. Dann habe ich gesagt, Mama, das geht schon. Und mein Papa hat gesagt, nein, und du kriegst auch kein Geld von mir. Sag ich brauche kein Geld, ich habe 400 Mark. Sagt, das spinnst du. Dann bin ich im Zug eingestiegen am Sonntag. Ich weiß noch genau, wie meine Mama geweint hat am Bahnhof, am kleinen Bahnhof. Und ich bin da eingestiegen und dann habe ich Rotz und Wasser geweint. Dann bin ich echt nach Hamburg gefahren, dann bin ich da angekommen. Dann weiß ich das noch, bin dann zur Information, ich brauche ein günstiges Zimmer. Da hat sie gesagt, ja, hinten Richtung Steindamm sind viele Hotels, das kriegst du auch was für 20 Mark. Und dann bin ich dahin und dann habe ich gesagt, wie hässlich ist diese Stadt, nur Penner so ungefähr, ne? Weil ich gedacht habe, die sitzen auf der Straße. Und in meinem Hotel, den ich dann buchen konnte, haben sie unten Heroin gespritzt. Und dann habe ich das gesehen, bin aufs Zimmer, ganz dunkles Zimmer und dann habe ich die ganze Nacht geweint. Und das war der Anfang. Dann habe ich mir geschworen, ich gehe hier nicht zurück und ich gebe alles, dass ich mir das selbst beweise, dass es geht, auch so zu starten. Und das war eigentlich zwar von der Grundidee gut, aber wenn dich da keiner auf dem Weg korrigiert, ist das eben gekommen, wie es gekommen ist, dass ich dann halt zwar Erfolg hatte, aber abgestürzt bin.
Und dann musste dir aber erstmal in Hamburg jemand sagen, dass es auch noch andere Bereiche gibt.
Da bin ich Richtung Mönckebergstraße einen Tag später und sage, alles richtig gemacht.
Weißt du, alle sagen irgendwie Hamburg, yeah, schönste Stadt Deutschlands, ja, und er kommt hier an. Ja. Wo bin ich hier?
Ja, das war echt heftig. Aber es war auch sehr aufregend und es hat mir gefallen.
Und dann ersten Tage, sage ich mal, oder generell, wie hast du dann Fuß gefasst? Weil ich dann hast raus, du ja nicht gesagt, ja, ich mache jetzt hier ein Restaurant auf mit meinen 400 D-Mark.
Ich hatte ein weißes Hemd und einen Pulli, dann habe ich das weiße Hemd über dem Pulli so, das sah richtig fein aus. Und dann bin ich in 2, 3 Hotels und von 3 Hotels, Madison Hamburg, Hafen Hamburg, beide haben mich sofort genommen. Und dann habe ich da angefangen und habe dann, die Chefin, Frau Hett, zu mir gekommen. Frau Hett ist die Schwester von Eugen Glock. Und hat gesagt, Herr Üres, wo schlafen Sie eigentlich? Sie sind ja neu hergezogen. Sag ich, ja, ja. Sag ich, momentan noch in so einem kleinen Zimmer in Steindamm. Das vergesse ich nie. Sagt sie, das gibt's gar nicht. Sie kriegen hier im Hotel ein Zimmer. Dann bin ich babamäßig ins Hotel marschiert und war King. Ich habe gesagt, Hamburg war ein guter Schritt. Und dann habe ich da an der Waage angefangen zu arbeiten, habe dann quasi einen kennengelernt, der hat im Meridian, war der Spa-Chef, hat gesagt, Mensch, ich habe hier eine Wohnung um die Ecke. Für 300 Mark dann die Bude gemietet, also ein Zimmer. Ja, und so war's, so war dann mein erster Schritt und war spannende Zeit. Aber ich wusste auch ganz schnell irgendwie, Hotel ist nichts für mich, Ellenbogengeschäft, ich mache mich irgendwann selbstständig. Und das ist dann 2 Jahre später passiert.
Und dann hast du gesagt, alles klar, ich suche mir jetzt irgendeinen Laden, irgendjemand wird schon verkaufen wollen, damit ich dann in ein laufendes Geschäft rein kann. Mhm. Weil viele machen es ja anders, sagen, okay, das ist jetzt irgendwie mein Baby von klein auf. Ne? Ich kaufe alles selber, richte alles selber ein, starte bei null. Erzähl mal, wie ist dieser Gedanke dann entstanden, zu sagen, ich suche mir einen Laden, der schon besteht?
Also für mich war das ganz klar, dass ich einen kaufen will, der schon läuft, wo einer das Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat und ich es kann. Und ich habe mir gedacht, okay, was sind gute Lagen und was kann ich mir leisten? Und dann hat er mir gesagt, Mensch, geh nach Eimsbüttel, das sind ganz viele Kneipen. Das ist voll die Kneipengegend gewesen früher. Und dann bin ich dahin und dann bin ich jede Kneipe rein und habe gesagt, willst du verkaufen? Mit 20 oder 21 oder so. Und alle haben mich dumm angeguckt. Und der beste Laden, da war der Chef nicht da. Und dann habe ich zum Kellner gesagt, gib mir was zum Schreiben. Habe gesagt, ich will den Laden kaufen, bitte rufen Sie mich an mit 20. Es ist schon geil, wenn du so jung bist, machst du nicht so viel Gedanken. Und dann hat er mich 6 Monate später angerufen. Und dann kam der Euro und in dem ersten Euro-Jahr habe ich den Laden dann gekauft für 179.000 Euro. Jetzt kommt die Frage, wie hast du es hier finanziert?
Ja,
ich hatte in der Hotelzeit 30.000 gespart, 40.000 hat meine Mama die Rente mir gegeben, die sie hatte. Und damit habe ich die Anzahlung gemacht und den Rest habe ich gesagt, gebe ich dir 6 Monate später. Und das Geld habe ich von der Brauerei mir geliehen und somit war ich selbstständig und habe den Laden übernommen mit 20.000, 25.000 Euro und nach 2 Jahren hat er gemacht 100.000 Euro.
Krass.
Bei aber, 2000 Miete.
Aber all in gegangen, ne? Also
all in, ja. Und deswegen auch ein bestehendes. Ich wusste, die Lage ist gut. Ich wusste, der macht es einfach falsch. Und ich wusste, bei der Miete kann ich den Umsatz mit dem Potenzial verdreifachen. Dann wusste ich, da bleiben mir 20.000 über. Dann habe ich kurz gerechnet, Hotel 2.000, 20.000, zehnfach. Lohnt sich.
Weil, also das kannst du sicherlich noch abrufen, dass du gesagt hast, okay, das macht der Kacke oder
ja, ja, immer. Alles.
Und ich würde das und das anders
genau
machen.
Ich wusste, ich stehe selber drin. Ich würde richtig gute Cocktails machen. Und getränkebegleitende Speisen sind viel besser als diese Tiefkühlsachen, die er da macht. Ich packe Tapas rein.
Nuggets, oder?
So. Ja, so Quesadillas in der Mikrowelle, Chili con Carne in der Mikrowarm machen. Das war alles nichts. Und dann bin ich da rein, habe alles sauber gemacht und habe einen Schlüssel bekommen von ihm, das Geld bezahlt, habe aufgedreht und am ersten Abend habe ich 1.300 Euro gemacht. Ich habe das Geld in meine Tasche, den Laden abgeschlossen. Das Gefühl hatte ich nie wieder. Nie wieder.
Glaub ich
das dir. Gefühl, ich sag jeden Abend komme ich jetzt mit 1.000 Euro nach Hause.
Ich weiß genau, was du meinst. Bei uns, Born Originals, in der Anfangszeit, irgendwann hatten wir mal so ein so einen ersten Release gemacht. Das war dann so zeitlich limitiert, haben dann gesagt, den Schuh gibt es nur an dem Wochenende und das war sogar an Weihnachten. Und dann haben wir irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen niedrigen fünfstelligen Umsatz gemacht. So. Und dann sind wir danach so abends mit den Jungs in die Disco, ne, und haben uns halt wie die Kings gefühlt, ne. Aha. Weil wir irgendwie meinen, so, boah, wir haben jetzt hier in 2 Tagen so viel Geld verdient und so. Natürlich, die mussten dann erstmal gemacht werden und klar ist auch, das machst du nicht jeden Tag. Aber das war eben auch so ein Moment, kann ich noch ganz genau abrufen, wie man dann da sich gefühlt hat und dachte, jetzt geht's richtig los.
Und das Gefühl lässt dich dann auch am Leben. Das gibt dir immer wieder Kraft, dass es geht. Dass es alles geht, dass alles bei uns innen auch da ist. Nur manche rufen es ab und manche bleiben halt ihre Komfortzone. Und hätte ich jetzt nicht jeden Laden besucht und reingegangen, ich meine, ich hatte ja, meine Verlobte war dabei, hatte mich schon ganz früh verlobt, später auch mit ihr geheiratet und mein bester Freund waren dabei. Die haben sich geschämt, mit reinzukommen. Ich habe gesagt, nee, jetzt nach dem zweiten, der ist so krass drauf, wir warten draußen. Ich bin aber trotzdem rein. Das ist schon so, man muss sich das schon holen. Also keiner kommt und serviert dir deine Zukunft auf dem Silbertablett. Und das war mir damals ziemlich bewusst, weil ich wusste, wenn ich im Hotel bleibe, Ellenbogengeschäft, Konzern, da bist du niemand. Und damit meine ich auch wirklich, ich bin da mittags hin, abends, nachts raus für 1.500 Euro und jeder hat gelästert, jeder wollte Karriere machen und hat quasi bei dem anderen, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch geleckt, sorry, wenn ich das so sagen muss. Und da konnte ich kotzen und da habe ich gesagt, ich bin viel zu sensibel, weil ich bin nach Hause und habe gedacht, warum redet der schlecht über mich? Und dann habe ich gedacht, wenn ich mich selbstständig mache, dann habe ich das Ganze nicht mehr. Kann ich ihn feuern, wenn er, dann bin ich mein Kopf ruhig, ja. Weil ich wusste, ich habe Potenzial, aber ich kann es nicht abrufen, weil ich ständig im Kopf bin. Ich bin abhängig von anderen. Und da habe ich gemerkt, dass die Selbstständigkeit zwar viel Verantwortung ist, aber dass du nur Freiheit bekommst, wenn du Verantwortung auf dich nimmst. Das Leben gibt dir keine Freiheit. Du bist eigentlich in diesem Kosmos gefangen und du musst raus und Verantwortung übernehmen, damit du deine Freiheit dir erarbeitest. Ein ganz wichtiger Satz, damit kann man Bücher schreiben.
Ja, das sollten sich alle Zuhörenden auf jeden Fall merken.
Bitte.
Ich mir auch. Und dann bist du aber ja jetzt nicht irgendwie 26 Jahre oder 20 Jahre im La Paz an der Bar geblieben. Mhm. Erzähl mal, wie ging es dann weiter?
Ich war 5, 6 Jahre da und dann habe ich schnell gemerkt, bin nicht der klassische Gastronom, der Gäste empfängt. Das war auch so ein kleiner Kiez. Dann haben sie gleich gesagt, guck mal, wie viel Geld der verdient. Dann habe ich ein schönes Auto gekauft, die Reifen gehören mir. Solche Sprüche kamen.
Also direkt wieder so,
wieder so
dieses, was du im Dorf vermutet oder gesehen hast.
Das war auch ein Dorf.
Ne, so, und da warst du dann einfach in deinem Kiez in Hamburg auch wieder Dorf, mehr oder weniger.
Ja, richtig. Und dann habe ich meinen ersten Burnout erlebt. Also ich bin umgefallen, hatte dann starke Depression. Ich habe das verschleppt, weil ich nur gearbeitet habe. Wusste ich nicht. Und alle Ärzte meinten irgendwie Magen, Darm und oder Herzprobleme. Ich hatte Kopfschmerzen, ich war sehr aggressiv. Und irgendwann bin ich umgefallen auf der Straße. Und dann hat mir einer gesagt, sie haben Burnout und Ängste und Depression. Und dann bin ich in Kassel in die psychosomatische Klinik zum ersten Mal eingeliefert geworden. Da war ich 27. Das hat mich richtig weggefetzt. Und dann bin ich da zum ersten Mal mit Antidepressiva auch behandelt worden. Dann habe ich gemerkt, wie krank ich eigentlich war.
Wolltest du das wahrhaben? Also warst du da offen für diese Diagnose? Oder hast du gesagt, nee, ich muss hier weiter Gas geben?
Ja, ich muss weiter Gas geben. Das war für mich nur ein kurzer Stopp. Ich hatte mich gar nicht interessiert. Ich habe die Tabletten geschluckt, habe das Ding mitgemacht. Aber für mich war das nicht präsent, weil ich hatte noch eine Aufgabe zu erfüllen. Ich musste da durch, ich musste das erreichen. Und das war für mich so wichtig wie die Luft zum Atmen. Und das liegt an der Kindheit, weil ich habe nie starkes Selbstbewusstsein gehabt. Wurde sehr gehänselt, ich war dick, ich war klein, ich war der einzige Ausländer in der Klasse. Wir haben in einer Wohnung gelebt, ich habe in der Küche geschlafen, 40 Quadratmeter. Ich wollte nie Freunde reinlassen, weil ich mich dafür geschämt habe. Ich habe mich für meine Eltern geschämt, weil sie nicht kein Deutsch konnten. All diese ganzen Geschichten prägen natürlich. Und dann willst du halt durch den Erfolg, du willst durch die Anerkennung, willst du dich innerlich gut fühlen. Das funktioniert nicht, aber das merkst du halt später. Aber dieses Tier in mir, der das stillen wollte, der war so ungezähmt und aggressiv. Deswegen habe ich da meine Gesundheit komplett außer Acht gelassen.
Und die Schlussfolgerung war dann Erfolg, ja, aber nicht irgendwie 17 Stunden arbeiten und überall Gas geben. Also dann hast du doch das Konzept für sozusagen deine nächste Unternehmung gemacht, richtig?
Richtig, genau. Also deswegen Erfolg nicht ohne meine Seele, so heißt auch mein Buch. Da wird das thematisiert, auch der Weg zurück. Nee, dann war ich in diesem Krankenhaus und da waren viele Manager, die hatten alle so einen Schaden wie ich so halt, Überarbeitung und Depression. Und dann bin ich halt immer in die Bäckerei gegangen, weil das war die einzige Gastro und ich habe geguckt, was die da machen. Dann habe ich gesagt, es gibt's gar nicht, das ist eine Bäckerei, das dauert viel zu lange und die Leute, die Businessleute, die essen hier alle Brötchen. Ich habe eine geile Idee, ich mache sowas wie Vapiano nur in schneller und günstiger. Und da ist die Idee Daily You geboren und deswegen auch der Name Daily You. Und dann bin ich nach Hamburg sofort, habe Vollgas gegeben, habe Befragungen verteilt, also engpasskonzentrierte Strategie, was braucht meine Zielgruppe? Und dann haben die eben ausgefüllt, dann wusste ich, die haben 7 Bedürfnisse und dann habe ich gesagt, okay, Daily You, 7 Bedürfnisse, ich gründe das Ding. Und dann habe ich das gemacht, dann bin ich zu meiner Frau, ich war schon verheiratet, habe gesagt, komm, ich hatte im Möbelgeschäft gearbeitet, habe ich auch so eine heftige Story gemacht. Eigentlich kann ich das gar nicht erzählen, aber ich mache das hier, weil das ein ganz wichtiger Ansatz ist. Ich habe einen Laden gefunden, den wollten sie mir verkaufen. Und dann habe ich gesagt, den Laden brauche ich, da kann ich das Konzept testen, den Standort haben wir heute noch. Dann wollte der von mir 90.000 Euro. Und ich habe gesagt, ich habe keine 90.000 Euro, weil ich komme gerade aus der Klinik, La Paz war zwar gut am Laufen, aber das musste ich ja auch noch Schulden abzahlen, ich hatte eine Eigentumswohnung gekauft, also finanziell sah das nicht gut aus. Und dann bin ich zur Bank, habe ich gesagt, ich brauche ein Darlehen, ja, sie müssen 30-40% anzahlen, also Selbstkapital hatte ich nicht. Dann habe ich gedacht, was mache ich? Dann bin ich zum Ladenbauer gegangen, habe gesagt, du, weißt du was, ich baue den Laden mit dir und bitte gib mir eine Quittung, dass ich dir das anbezahlt habe. Damit gehe ich zur Bank und dann habe ich meine Finanzierung gehabt und dann habe ich auch mit ihm gebaut, also alles gut. Aber für mich gab es nur Lösung. Wenn du etwas willst, dann darfst du die Schuld niemals draußen suchen. Du findest einen Weg. Mir kann keiner sagen, es gibt keinen Weg. Und dieser Laden, der mit 0 Euro gegründet worden ist, 2010, macht heute, glaube ich, 6-7 Millionen Umsatz.
Krass.
In Hamburg nur.
Dieser eine Laden.
Also diese Marke jetzt.
Diese Marke, ja.
Inzwischen beliefern wir ja ganz viele Leute, weil ich habe den Case dann immer weiterentwickelt. Dann kamen Kitas dazu, dann kamen noch mehr Betriebsrestaurants dazu. Heute haben wir 15 Betriebsrestaurants, 2 Produktionsstätten, 20 Autos, Logistik, Softwarelösungen Ja, aber so ist das entstanden und so ist eigentlich mein Leben immer wieder neu entstanden.
Und wie du sagst, es gibt auch am Ende keine Ausreden. Also du musst,
no excuses.
Du musst halt neue Wege finden. Und du darfst halt nicht zu schade sein, diese Wege zu gehen. Also ich glaube, egal mit welchem erfolgreichen Unternehmer oder Unternehmerin man spricht, es werden immer solche Storys kommen. Die einen extremer, die anderen abgewandelt, wie auch immer. Aber so diese Situation, wo man sich denkt, okay, ich habe gerade ein Riesenproblem, aber ich habe ein Ziel und ich muss jetzt eine Lösung finden, damit ich diesem Ziel näher komme.
Ja.
Und das ist halt das, was du gesagt hast, dieser kleine Kniff zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal eben einen Nachweis, weil ich es ja sowieso noch zahlen werde.
Ja, also es war ja kein Betrug in dem Sinne.
Nein, und am Ende ist es ja auch so, jemand bei der Bank, der hat ja auch, das persönlich spielt das für den ja gar keine Rolle. Der macht seinen Job.
Ja.
So, und ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man Dinge einfach auch nicht persönlich nimmt. Auch wenn Dinge nicht klappen mit Lieferanten, was auch immer.
Nein.
Dass man das immer sachlich sieht.
Die Welt will dich weiterentwickeln, das Leben. Und jetzt bringst du Probleme, damit du Lösungen findest, weil durch diese ganzen Probleme, die du löst, das ist ja ein Prozess. Das bereitet dich ja auch auf den Erfolg vor. Denn wenn der Erfolg da ist, musst du ja Erfahrung haben, damit du damit umgehen kannst. Stell dir vor, du bringst einen Sneaker raus und morgen verkaufst du 3 Millionen. Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern um? Wie schaffst du Strukturen? Wie findest du IT-Lösungen? Wie weißt du im Bewerbungsgespräch, das ist mein Mann? Wie tust du ihn onboarden? Wie tust du ihn entlassen? Wie expandierst du? Wo kriegst du das Geld her? Das alles sind ja Schritte, die dich ja zu dem machen, der du heute bist. Und deswegen ist das alles gut. Du kannst halt die Probleme nur in dem Moment nicht erkennen, für was sie gut sind. Denn das Leben wird, sage ich immer, vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden. Den Satz liebe ich. Deswegen, wenn du so auch rangehst, dann kannst du den Schmerz besser ertragen in dem Moment.
Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts
verstanden.
Ja, das ist ein geiler Satz und ich unterschreibe das zu 100%. Du hast aber gesagt, du bist sozusagen rein mit der Depression, hast die Tabletten geschluckt, hast dein Konzept geschrieben, bist raus, hast gesagt, alles klar, ich mach jetzt das nächste und hat es dann den zweiten oder den ersten Rückfall, wenn man so sagen kann, hat es dann wieder eine Depression, wurde es also wieder krass zurückgeworfen, obwohl du gerade was Neues gestartet hast.
Ja, Daily You war von Anfang an schon sehr groß ausgelegt, war mir aber so nicht, war mir vorher so nicht bekannt, dass das so ein mittelständisches Unternehmen wird. Das war kein Café, das war auch nicht ein Restaurant, das war wirklich für B2B-Kunden ein Gemeinschaftsversorger. Und das war zu viel für mich. Und dann habe ich Angst bekommen, weil zu viele Mitarbeiter da waren, die ganzen Kosten. Dann habe ich einen Fehler gemacht, den viele auch machen. Ich bin in die Vermeidungsstrategie. Also wenn dir etwas Angst macht, dann gehst du entweder nach vorne, du gehst durch die Angst hindurch, das rate ich den Menschen immer. Weil wenn dir was Angst macht, dann bringt das dich auch weiter. Aber ich habe damals bin dann zu Hause geblieben, habe andere vorgeschickt. Der Panik, ich schaffe das nicht. Und das war ein Problem. Dann sind die Probleme immer größer geworden, weil andere das nicht so tun wie du. Und wenn du die Verantwortung nicht übernimmst, abgibst, was passiert dann? Die Freiheit geht weg. Und irgendwann wurde mein Kreis immer enger, bis ich keine Luft mehr gekriegt habe. Und dann haben die vermeintlichen Geschäftsführer, die ich eingestellt habe, das Konzept kopiert, Mitarbeiter mitgenommen und haben mich verlassen. Und ich stand da mit einem Haufen Schulden, weil die Verbindlichkeiten bei Lieferanten aufgebaut hatten. Meine Mutter ist in dem Jahr gestorben, meine Frau hat sie von mir getrennt und dann hat es mich das dritte Mal weggefetzt. Dazwischen hat es mich auch einmal weggefetzt, aber da war es nicht ganz so schlimm. Aber dann war das mein drittes Mal und das war eben jetzt vor 11 Jahren. Und da fängt das Buch auch an, mein Buch, wie ich dann nochmal abstürze. Und dann habe ich gedacht, das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, das ist jetzt vorbei, jetzt kommst du nicht mehr zurück. Da war ich nicht mehr in der Lage, Treppen zu steigen. Und ich habe gedacht, Familie ist weg, ich habe in der Hafen City gelebt, alles toll, Wasserblick, Autos in der Garage, so viel aufgebaut und auf einmal war Frau weg, Kind weg, ich saß da alleine, Mama ist tot, meine absolute Bezugsperson, ich habe es nicht zu ihrem ins Krankenhaus geschafft, ich habe meinen Flug später gebucht, weil ich einen Termin hatte und sie hat gesagt, komm und dann kam 2 Tage später vorher der Anruf, dass sie gestorben ist. Da habe ich gesagt, warum bin ich nicht hingefahren? Also komplett und dann kamen die Ängste noch mehr, dann habe ich Beruhigungstropfen gekriegt, darauf habe ich Alkohol getrunken, dann habe ich angefangen, Kette zu rauchen und dann war alles aus. Und dann hat man mich abgeholt und dann bin ich in die psychosomatische Klinik wiedergekommen und dann habe ich gesagt, jetzt musst du was ändern. Der Schmerz war so groß, ich konnte auch nicht mehr irgendwie ausweichen und diese Klinik war so hart, da waren so harte Patienten drin, da bin ich am ersten Abend raus und habe die Leute gesehen, einer weint, der eine schreit und ich da dazwischen. Da habe ich gesagt, ich muss hier raus. Bin ich in mein Zimmer, habe die ganze Nacht gerechnet, wie ich mein Leben retten kann. Also wieder sofort in die Arbeit rein. Mhm. Angriff ist die beste Verteidigung. Aber diesmal habe ich gesagt, ziehe ich das durch. Bin raus und konnte noch nicht zur Arbeit. Und dann kam mein Glück, dass ich bei einem Arzt war, der gesagt hat, Herr Üres, ich habe für Sie eine gute Frau. Frau Dr. Sohn, so ihren Namen darf ich nicht erwähnen, hat sie mir verboten. Die hat mich 3 Jahre therapiert. Ich hatte inzwischen schon 15 Jahre harte Antidepressiva genommen. Und sie hat zu mir gesagt, ich kriege das mit dir hin, du brauchst Geduld und Zeit. Und die Therapie ging 3 Jahre her. Und das war mein Weg zurück.
Wahnsinn. Also jetzt, sage ich mal, vor 8 Jahren warst du dann mit der Therapie
durch
genau. Hast dann wieder Daily You, La Paz, alles wieder aufgenommen, sage ich mal, vorangebracht und hast dann irgendwann gesagt, okay, das reicht mir jetzt nicht mehr wie vorher und hast dann angefangen, Social Media zu machen und da bist du jetzt sozusagen Status Quo sehr aktiv.
Ja, ich habe halt gesagt bei Corona, okay, was mache ich? Okay, ich schreibe ein Buch. Und dann habe ich angefangen, mit Reels zu drehen über Unternehmertum und habe gemerkt, geil, macht mir Spaß, zündet aber nicht. Leute, es war kein Engagement da, weil ganz viele das machen. Aber ich bin dran geblieben. Das ist immer das Wichtige, man muss dranbleiben. Gestern hat mir jemand ein Video geschickt, das war so geil. Kemal, ich danke für dieses YouTube-Video, was du vor 6 Jahren gedreht hast. Mit dem Bild von diesem Video. Und ich so, warum? Also ich sehe, wie schlecht du warst vor der Kamera und was du jetzt machst, das geil. Gibt mir so viel Mut. Ich habe Gänsehaut gekriegt nachts. Ich habe gesagt, Bro, ich danke dir für diese Erinnerung, weil es macht mich auch glücklich, weil wir viel zu oft vergessen, was für eine Entwicklung wir eigentlich täglich machen, wenn wir dranbleiben. Und das muss man, da muss man sich auch mal belohnen. Ich habe voll Gänsehaut. Das Video muss ich dir noch zeigen. Das ist so heftig. Und deswegen auch an jeden da draußen, wenn dich was berührt innerlich und ein Signal ist, innerlich, es muss ich machen, dann musst du es machen in deinem Tempo. Aber du darfst nicht aufhören. Der Weg findet sich.
Ich glaube, Leute verkennen auch teilweise diesen Faktor Zeit.
Ja.
Also viele, ich hatte selber auch Phasen, wo ich dann dachte, okay, es ist irgendwie gut oder cool, wie auch immer, wenn du etwas in möglichst kurzer Zeit schaffst. Oder wenn du in möglichst kurzer Zeit irgendwie da und dahin kommst. Aber mittlerweile glaube ich auch, diese Zeit, wie du es eben auch sagst, die braucht man einfach. Und deswegen ist Erfahrung ja so wichtig und du kannst es halt nicht aufwiegen.
Ja,
also auch in anderen Bereichen, nicht nur im Beruf, auch im Sport teilweise so. Du musst, ne, beispielsweise ich spiele Fußball, du musst dann irgendwann nicht mehr der Schnellste sein, weil du etwas durch Erfahrung wettmachen kannst.
So. Richtig.
Und wenn du jung bist, sehr jung, dann brauchst du vielleicht eher die Physis, weil du hast die Erfahrung noch nicht, woher auch. So, und ich glaube, genau, das ist wirklich ein Faktor, den viele nicht so erkennen. Dieses, dass du einfach für bestimmte Themen dir selber auch Zeit geben musst.
Das liegt aber auch an der Gesellschaft. Schau dir das mal an. Die Leute brauchen 15-Sekunden-Trailer, Clips, Reels. Du swipest nur noch ab. Du suchst dir deine Person, die du lieben willst, im Internet. Dann swipest du die Menschen hin und her. Also früher sind wir in die Videothek gegangen, Parkplatz gesucht, reingegangen, VHS-Kassetten und dann bist du nach Hause gefahren. So, das war ein Prozess von 1,5 Stunden, hast du einen Film angeguckt. Heute gehst du auf Netflix, auf Amazon, hast 100 Filme und weißt nicht welchen. Also es ist alles so schnelllebig geworden, dass man das auch verwechselt mit Unternehmen aufbauen, Werte aufbauen, Nachhaltigkeit. Das geht nicht so schnell. Und ich habe x Beispiele für Firmen, die ich kenne, die das schnell machen. Wenn ich da reingehe, könnte ich kotzen, weil da ist nichts Echtes. Das spüre ich. So, das spürt man. Und das muss man geleben, das muss man vorleben, das muss sich setzen. So, dann sind da noch ein paar schwarze Schafe, die müssen sich säubern, dann kommen neue. Das ist ein Prozess und deswegen heißt das ja auch, der Weg ist das Ziel. Das Wichtige ist eben, auf diesem Weg zu wissen, das ist mein Ziel schon. Heute ist mein Ziel. Das Ziel ist nicht da hinten. Das Ziel ist jetzt hier. Hier.
Ja.
Heute arbeite ich an meinem Ziel. Morgen arbeite ich an meinem Ziel. Übermorgen arbeite ich. Und das ist auch der Weg. Und das ist das Schöne, denn wie schlimm ist es, wenn du von heute auf morgen alles haben kannst, dann hast du auch keinen Wert. Ich hab 25 Jahre gearbeitet und ich hatte letzten Monat meine beste WWA in der Foodbranche überhaupt. Es war sechsstellig.
Ich glaube, ich habe das Video gesehen.
Ja?
Das ist das, wo du ins Büro gehst und sagst...
Nee, das ist die aktuelle Zahlen.
Wie sind die
Tag.
Zahlen? Sind gut?
Das ist wirklich vom Tag. Aber ich habe an dem Tag, bin ich nach Hause, ich habe geweint. Es war ein 26-Jahres-Projekt. Um in der Foodbranche in einem Monat sechsstellig zu verdienen. In der heutigen Zeit, in einem Augustmonat, wo 2 Wochen auch noch Ferien sind, wo ich mir gedacht habe, Alter, fucking 26 Jahre. Ey. Die Leute sind nach 2,5 Jahren schon nervös und sagen, ja. Ich verdiene kein Geld.
Ja.
Ich habe mein ganzes Leben da investiert. Also ich bin jetzt 45. Das hat halt so lange gebraucht. Genauso auch. Ich wollte mit 19... 18 Schauspieler werden. Dann bin ich hier nach Hamburg gekommen, habe gesagt, Gastro oder Schauspieler. Dann habe ich mir, wie heißen diese Bücher von Goethe und so? Dann haben sie gesagt, du musst das lesen. Dann habe ich mir so diese gelben Bücher genommen, wo diese Gedichte drin sind. Science, Science, kommt vom Heinz und hier und so, ne? Wo die Sätze vorkommen. Ich habe da null verstanden. Ich sage, ich kann nie Schauspieler werden. Ich habe gesagt, das schaffe ich nicht. Das verstehe ich noch nicht mal. Das musst du in der Schauspielschule alles können. Habe ich gesagt, mache ich nicht. Außerdem ist es viel zu teuer. Aber es war immer mein Wunsch. Und guck mal, durch meinen Berufsweg habe ich so viel Erfahrung gesammelt. Jetzt bin ich mein eigener Schauspieler in meinem eigenen Sender.
Ja.
Ich bin das geworden, was ich eigentlich vor 19 Jahren sein wollte. Aber ich hätte damals nichts zum Erzählen gehabt. Jetzt kann ich reden. Es ist wieder gekommen. Vorwärts gelebt, rückwärts verstanden. Ich habe es jetzt verstanden.
Das ist inspirierend. Wenn man jetzt so deine Story hört, dann...
Das ist alles echt. Alles aus dem Leben. Das ist das Schöne.
Das ist aus dem Leben. Und viele denken sich aber wahrscheinlich auch, okay, Gastro, sechsstellig, erfolgreich, möchte ich auch. Und auf der anderen Seite sagst du, viele werden den Winter nicht überleben. Sagst du, grundsätzlich jetzt macht es Sinn, gerade Gastro zu starten?
Ich sage das immer wieder auch in meinen Videos. Ich habe auch gesagt, die nächsten 6 Monate machen wir Content nur, um den Winter zu überstehen. Gastro, jetzt würde ich nicht starten. Mhm. Es sei denn, es ist ein Bombendeal, was jetzt natürlich kommt und du hast das nötige Kleingeld. Es kommt immer auf dich drauf an. Für einen, der frisch damit anfängt und sagt, ich habe mal 60-70k auf der Seite und möchte es jetzt wagen, auf keinen Fall. Wir wissen nicht, ob Corona zurückkommt, ob die Energiekosten, wie weit die noch in die Höhe schießen, auf keinen Fall. Aber zu was anderem, Erfolg ist auch nicht wirklich, also was ist Erfolg? Ich glaube, ich bin in der Größe, ich kann heute einen erfolgreichen Monat haben, nächstes Jahr kann ich abstürzen. Ich definiere das nicht mehr so. Für mich ist Erfolg, wenn ich sage, ich bin ein guter Mensch. Weil das ist basierend auf meinen Werten, das kann ich beeinflussen. Das heißt nicht, dass ich mal nicht Scheiße baue, aber ich kann mich entschuldigen. Und ein guter Mensch zu sein, ist das, was mich glücklich macht. Erfolg hat mich nie glücklich gemacht. Etwas groß machen, groß werden, sehen, Menschen dabei unterstützen, wie die daran arbeiten, hat mich immer glücklich gemacht. Mein traurigster Zeitpunkt war, als ich wusste, ich habe es geschafft. Da hatte ich keine Karotte mehr vor, weil der Antrieb intrinsisch nicht richtig war. Zuerst musst du jemand sein. Du musst wissen, wer du bist. Dann musst du entsprechend deines Seins das Richtige tun, deine Seelenaufgabe, um dann zu haben. Ich habe aber nur getan, Dinge um zu haben. Da fehlt das Fundament. So, das machen viele Erfolgsbesessene. Und viele machen das, weil sie Kontrolle über ein Leben haben wollen, Macht über Dinge haben wollen, die sie als Kind nicht hatten. Das ist kein Scheiß. Elon Musk, große Leute, liest die Biografien. Die haben alle Traumen gehabt und die haben nicht die Kontrolle über Leben gehabt. Das hat ihn so geprägt und die wollen eigentlich durch diese Macht und dieses Wohlhaben Kontrolle. Und diese Kontrolle ist aber nur eine Schein an Kontrolle. Innerlich sind sie immer noch komplett wackelig. Deswegen jagen sie. Und durch das Jagen vergisst du das, dein Dich. Also eigentlich jagst du im Außen, aber du lebst gar nicht.
Ja, viele sagen ja auch, dass sie in der Zukunft, also so als CEO dann irgendwie von Google oder wie auch immer, in der Zukunft immer leben und entscheiden. Und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen das Thema, dass du dann irgendwo auch vergisst, Gegenwart zu genießen.
Ja, guck dir mal
diese Momente, ja. Ne, also die auch Erfolge zu feiern und nicht alles selbstverständlich zu sehen und zu sagen, alles klar, das ist sozusagen nur eine weitere Checkmark auf unserer Checklist auf dem Weg zu einem bestimmten höheren Ziel.
Ja, die vergessen das. Und das ist so schade. Deswegen geben ganz viele CEOs, Patriarchen, kennen wir ganz viele in der Presse, mit 70, 80 geben die immer noch nicht die Führung ab und werden schon teilweise belächelt von den Mitarbeitern, weil sie nicht mehr da sind, weil sie so ihre Seele damit füttern und ihr Ego. Und das ist eigentlich schade. Eigentlich hätten sie vor 5, 6 Jahren, oder auch der Pier, habe ich immer bewundert für Audi, Porsche, was er da bewegt hat. Aber irgendwann hat er nicht den Absprung geschafft. Warum? Weil er denkt, was soll ich zu Hause? Die Frau, die kenne ich eh nicht mehr. Und ich fühle mich wohl mit dieser Befriedigung. Und deswegen muss man rechtzeitig auch Hobbys aufbauen, Menschlichkeit aufbauen. Man muss sich vielleicht in die Religion ein bisschen mehr vertiefen, damit man aufgefangen wird und mehrere Ebenen hat, die einen halten.
Wer oder was inspiriert dich?
Meine Mitarbeiter. Wenn die gut sind, wenn die über sich hinauswachsen, dann gibt mir das viel Kraft und Freude. Das inspiriert mich sehr. Und von Leuten, die vielleicht, meine Mama, glaube ich auch, ja, ganz toll. Die ist mega. Immer bei mir.
Das sind schöne Worte zum Abschluss. Das Letzte, was man vielleicht noch aufgreifen könnte, du hast schon super viel hier gesagt, was anderen hilft, Unternehmern, Unternehmerinnen, egal ob Gastro oder nicht. Aber hast du da noch irgendwas, wo du sagst, das ist so mein Rat an die Leute da draußen, die was Eigenes aufbauen, was du denen nochmal mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, bleib echt so, wie du bist, verstell dich für niemanden und übernimm Verantwortung für dein Leben und such dir den richtigen Partner. Alle meine Freunde, die abgekackt sind, hatten den falschen Partner. Die Beziehung ist sehr wichtig. Das ist wichtig, mit wem du abends ins Bett gehst und was dieserjenige mit dir macht. Ob er sie dich korrigiert, sie dich fühlt. Damit hatte ich immer Glück in meinem Leben. Auch meine Ehefrau, mit der ich 18 Jahre verheiratet war, hat mir sehr viel geholfen, mich sehr unterstützt. Deswegen bin ich heute hier. Meine Freundin seit 5 Jahren macht das auch. Und die beiden verstehen sich auch gut, sind auch beide in meiner Firma. Wir sind eine Patchwork-Familie und darauf bin ich sehr stolz. Und beide stützen mich. Und cool. Ich schütze sie.
Sehr gut. Kemal, vielen, vielen Dank. Ja, richtig, richtig inspirierendes Gespräch. Habe ich selber auch sehr viel mitgenommen. Und ich werde das weiter verfolgen, was du alles machst. Und finde das super, wie du auch andere Gastronomen unterstützt, wie du die inspirierst, wie du denen Tipps gibst. Und ja, mach so weiter.
Dankeschön.
Ich bin mir sicher, dass du so weitermachen wirst. Und ja, danke, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Normal Gets You Nowhere. Und wenn du dich durch dieses Gespräch inspiriert fühlst, dann bewerte den Podcast doch bitte und teile ihn mit deinen Freunden, damit auch sie davon mitbekommen. Ich freue mich jedenfalls über dein Feedback. Mach's gut und bis bald.